Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 34. Heute wollen wir uns mal wieder einem neuen Druckmaterial widmen, einem, das wir hier auf der Druckwelle bisher noch nicht behandelt haben. Glas. Glas ist ein toller Werkstoff. Er ist nämlich resistent gegenüber Chemikalien, er ist hitzebeständig, kratzfest und obendrein leicht zu recyceln. Alleine mit diesen Eigenschaften ist er schon etlichen Kunststoffen in allen Belangen überlegen. Übrigens auch beim Preis. Zumindest die Rohstoffe zur Herstellung von Glas sind günstiger als die zur Herstellung von Kunststoffen. Trotzdem begegnen uns im Alltag überall Kunststoffe. Selbst dort, wo man Glas vermuten könnte. Etwa in Kameraoptiken von Smartphones. Stellt sich die Frage, woran liegt das? Die Antwort, das Formen, also das Informbringen von Kunststoff ist ungleich einfacher und dadurch billiger als das von Glas. Jedenfalls bisher. Mein heutiger Gast will das ändern. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Dr. Frederik Kotz-Helmer. Er ist Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter des Freiburger Unternehmens Glasomer. Hallo Herr Dr. Kotz-Helmer, stellen Sie sich bitte selbst zunächst kurz vor.
Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Frederik Kotz-Helmer. Ich bin 34 Jahre alt. Ich habe Maschinenbau in Karlsruhe studiert, habe mich dann im Bereich der Materialwissenschaften promoviert und habe in meiner Promotion die Glasomer-Technologie entwickelt und mich dann am Ende meiner Promotion 2018 entschlossen, mit der Dorothea und dem Bastian zusammen die Glasomer zu gründen. Bin jetzt einer von drei Geschäftsführern in der Glasomer und bin vor allem so immer für die Technologie zuständig.
Okay, bevor wir in diese Technologie, in den 3D-Druck von Glas einsteigen, lassen Sie uns anfangen mit einem Blick in die alte Welt. Erklären Sie den Hörern doch bitte mal, wie wird denn Glas bisher hergestellt? Beispielsweise anhand eines auf der einen Seite rustikalen Bierglases und auf der anderen Seite anhand eines filigranen Lab-on-a-Chips, also eines feinen mikrofluidischen Systems.
Ja, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten. Also mal so ein klassisches Bierglas oder auch eine Bierflasche. Das wird wirklich noch, wie man es vielleicht kennt, mit Überschmelzprozesse bei hohen Temperaturen anschließend geblasen. Meist natürlich alles hochautomatisiert, aber immer recht hohe Temperatur. Und so ein klassisches Lab-on-a-Chip-System, wo man ja sehr feine Kanalstrukturen und teilweise im Bereich 100 Mikrometer enthalten hat. Das wird meistens über irgendeine Art von Ätzprozess hergestellt. Zum Beispiel nasschemisches Ätzen mit Flusssäure.
Okay, wobei ist jetzt jeweils das Problem?
Also beim Schmelzen, klar, ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, braucht ziemlich viel Energie. Man arbeitet bei sehr, sehr hohen Temperaturen. Das schränkt aber natürlich auch die Formgebung sehr, sehr stark ein. Also wenn man jetzt ein hochpräzises Bauteil herstellen möchte, dann kann man meistens nicht mehr auf einen klassischen Schleifprozess zurückgreifen. Also das fängt schon sehr früh an. Also selbst klassische Optiken zum Beispiel, wie man sie in Kameras kennt, die werden dann meistens geschliffen, poliert, sehr aufwendig, nachträglich. Das hat auch die Designfreiheit sehr stark eingeschränkt. Wenn man jetzt sehr, sehr kleine Strukturen herstellen möchte, wie gesagt, diese Ätzprozesse, die sind auch hochgradig gefährlich. Also man greift da auf Flusssäure, das ist, glaube ich, eine der gefährlichsten Chemikalien, die man so verwenden kann. Und zudem ist man auch hier sehr stark eingeschränkt in der Designfreiheit, weil man natürlich immer nur in eine Richtung ätzen kann. Ja? Also man bringt da im Endeffekt eine Maske auf ein Glassubstrat auf und ätzt dann die freien Stellen nach unten durch.
Okay. Gut, dann kommen wir zu Ihrer Technologie, zur Glasomer-Technologie. Erläutern Sie mal kurz, wie stellen denn Sie Gläser her?
Wir haben uns Gedanken gemacht, ob man nicht irgendwie Gläser in Form bringen kann, wie es bislang nur mit Kunststoffen möglich war. Also mit Verfahren wie dem Spritzguss, wenn es in der hohen Skala ist, oder aber auch, sagen wir mal, mittels 3D-Druckverfahren. Und dazu haben wir eine neue Technologie entwickelt, das ist die sogenannte Glasomer-Technologie. Da haben wir auch neue Materialien entwickelt, die haben wir die Glasomere getauft. Das ist im Endeffekt eine Mischung aus einer sehr, sehr hohen Menge an Glas-Nanopulver in einer Kunststoffbindermatrix. Diese kann man jetzt wie einen klassischen Kunststoff verarbeiten. Die gibt es als Flüssigkeiten, Die können dann beispielsweise mittels klassischer Stereolithografie ausgehärtet werden mit UV-Licht, klassisch Schicht für Schicht. Die gibt es jetzt aber seit kurzem, seit letztem Jahr auch als Granulate, klassischer Thermoplast, den man dann bei 130 Grad eben schon aufschmelzen kann, mittels klassischer Spritzgusstechnologie verspritzen kann. Daraus erhält man dann einen sogenannten Grünkörper. Der Binder wird anschließend entfernt in einem sogenannten Entbindungsschritt. Dann hat man nur noch diese Glaspartikel und diese werden anschließend verdichtet zu voller Dichte in einem sogenannten Sinterprozess. Und man erhält am Schluss ein hochtransparentes Quarzglas.
Okay, damit haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet. Bevor wir auf die Details des additiven Fertigungsprozesses eingehen, wäre meine Frage jetzt gewesen, was für eine Art Glas das dann ist. Ist es ein Bierglas, klassisch, oder ist es eine besondere Form von Glas?
Genau, wir haben jetzt mal mit den hochreinen Gläsern angefangen, also der höchsten Reinheit der Silikatgläser, das sind Quarzgläser, die bestehen aus 99,99 beliebig viel hoher Reinheit SiO2, Siliziumdioxid. Wenn man das jetzt mit einem klassischen Bierglas vergleicht, das besteht meistens so 70% Siliziumdioxid und einer sehr, sehr hohen Menge an Verunreinigungen. Das ist auch ein bisschen geschichtlich gewachsen, um natürlich die Schmelztemperaturen zu senken. Menschen vor 5000 Jahren hatten ja noch keine Öfen, die auf 2000 Grad erhitzt werden können. Das sind so die Temperaturen, wo normalerweise Quarzgläser geschmolzen werden.
Jetzt haben Sie zwei verschiedene Fertigungswege skizziert, einmal per Spritzguss, einmal additive Fertigung. Mhm. In beiden Fällen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, folgt nach dem eigentlichen Informbringen noch eine Wärmebehandlung. Mhm. Bevor wir darauf eingehen, nächste Frage, ist dann nach dieser Wärmebehandlung das entstehende Produkt, das Glas, von normalem Quarzglas nicht mehr zu unterscheiden?
Genau, also das haben wir auch sehr intensiv untersucht und auch publiziert. Was man am Schluss bekommt, ist 100% ein hochreines Quarzglas. Also sowohl chemisch, was die chemische Resistenz angeht, was die mechanischen Eigenschaften angeht, jetzt viel um die Härte, die Biegefestigkeit, bis hin zu optischen Eigenschaften natürlich. Also wir haben gleichen Brechungsindex, gleiche hohe Transmission im UV-Bereich, im sichtbaren Bereich, im Infrarotbereich. Das, was am Schluss rauskommt, ist kein Hybridmaterial mehr. Das ist wirklich 100% Quarzglas, was es auch für viele Kunden sehr charmant macht, weil das Produkt, das hinten rauskommt, kennt man halt schon.
Ich, offen gesagt, ich finde es unglaublich. Sie nehmen eine Kunststoffmatrix, füllen, wie Sie es erklärt haben, Nanopartikel von Glas ein und am Ende entsteht reines Quarzglas mit all den Eigenschaften, die Sie gerade genannt haben. Mhm. Wirft für mich die Frage auf, woraus besteht Ihr Wundermaterial? Woraus bestehen die Glasomere? Können Sie bitte genau im Detail nochmal erklären?
Genau. Also was wir gefunden haben, wir haben sehr, sehr kleine Glas-Nanopartikel. Das ist jetzt auch kein Hightech-Produkt. Diese Partikel, die fallen als Abfallprodukt in der Glasfaserherstellung an, die werden als Dickungsmittel in Cremes eingesetzt und in Zahnpastas. Mhm. Da hört man aber auch schon ein bisschen raus, was das Problem meistens ist. Also diese Partikel werden für gewöhnlich eingesetzt, um bei sehr, sehr kleiner Beigabe eine sehr, sehr starke Verdickung des Materials zu erzeugen. Eben aus einer Flüssigkeit eine Creme. Wenn man jetzt natürlich das zur Formgebung von Gläsern verwenden möchte, muss man einen sehr, sehr hohen Anteil von diesen kleinsten Partikeln in die Matrix einbringen. Und das ist uns gelungen durch eine sehr, sehr geschickte Kombination aus der richtigen Bindermatrix und den Glaspartikeln.
Ich nehme an, Details zur Bindermatrix wollen Sie uns hier nicht erklären?
Genau, also der Trick ist im Endeffekt. Also ja.
Okay, aber vielleicht möchten Sie uns ein bisschen noch mehr Informationen geben zu den feinen Nanoglaspartikeln. A, wie groß sind die pro Stück und wie groß ist Ihr Anteil in der Kunststoffmatrix in Volumenprozent beispielsweise?
Ja, die Partikel liegen so im Bereich 50 bis 100 Nanometer, so im Standard. Gibt es bis runter zu 7 Nanometern. Aber das sind schon sehr, sehr kleine Partikel, auch wenn man das jetzt, sag ich mal, mit dem klassischen Pulverspritzguss, den man so aus der Keramik und den Metallen kennt, da redet man eher noch von Mikrometern, also Faktor 1000 größer. Und uns ist es gelungen, sag ich mal, Pulveranteile im Bereich 60 bis 70 Volumenprozent in diese Matrizes zu integrieren, die dann immer noch als Flüssigkeit vorliegen, die man dann 3D drucken kann und spritzen kann.
Mhm. Okay, Sie hatten gesagt, dass diese Partikel entstehen unter anderem als Abfallprodukt. Mhm. greifen Sie tatsächlich ausschließlich auf diese Abfallprodukte zurück oder stellen Sie die auch explizit im Hinblick auf Ihr Verfahren her?
Wir greifen sehr viel auf Abfallprodukte zurück. Wir haben aber eine sehr, sehr breite Bandbreite, wie gesagt, getestet. Also das wird auch sehr spezifisch in der Industrie schon hergestellt, diese Glaspartikel. Wie gesagt, gerade so als Dickungsmittel. Wir arbeiten viel auch im Moment daran, was Sie schon am Anfang angesprochen haben, dass man eben auch recycelte Partikel direkt in den Prozess mit einführen kann, was natürlich nochmal die Anwendungen deutlich erweitern würde. Aber das ist ein absolutes Standardprodukt. Das in allen Größen sehr, sehr breit und in großen Mengen erhältlich ist.
Okay. Jetzt haben Sie schon sehr viele Vorteile skizziert. Der Energiebedarf ist geringer, es gibt eine große Formfreiheit, Sie greifen sogar viel auf Abfallprodukte zurück. Klingt alles super. Stellt sich mir die Frage, warum werden nicht alle Gläser mit Ihrer Technologie hergestellt?
Also ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, welche Glassorte wir verwendet haben. Wir haben erstmal ein sehr hochreines Quarzglas. Das heißt, das ist schon so ein bisschen der Porsche unter den Gläsern. Wir werden vor allem eingesetzt, wenn es um Designfreiheit geht, wenn es um Miniaturisierung geht, wenn es klein werden muss, wenn es komplex werden muss und dennoch skalierbar sein soll beispielsweise, dann greift man doch eher auf den Spritzguss zurück. Wir konkurrieren jetzt nicht im Bereich Bierflaschen oder klassische Biergläser, wie Sie so schön gesagt haben. Mhm. Da gibt es einfach andere Verfahren. Unsere Kunden haben oftmals sogar Kunststoffe in der Vergangenheit eingesetzt, weil man Glas noch gar nicht in der Form strukturieren konnte bis zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es möglich, auch mit skalierbaren Prozessen. Deswegen geht man dann doch auf das Material, das eigentlich die besseren Materialeigenschaften hat für viele von den Anwendungen.
Da wir hier auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung sind, würde ich sagen, lassen wir den Spritzguss als eine mögliche Form Ihrer Produktgenerierung mal außen vor und konzentrieren uns jetzt auf den 3D-Druckprozess mit Glasomeren. Erste Frage, welche Drucktechnologie nutzen Sie?
Wir hatten mit Stereolithografie und DLP-Verfahren angefangen. Dafür setzen wir unsere flüssigen Glasomere ein, unsere UV-härtenden Glasomere. Können dann wirklich mit einem Standard-Kunststoff 3D-Drucker in Form gebracht werden. Also klassischer Ersatz für so ein Resin. Wir haben letztes Jahr mit der Firma Nanoscribe zusammen beispielsweise eine Formulierung auch für die 2-Photon-Lithografie rausgebracht. Wenn man jetzt wirklich sehr, sehr kleine Strukturen herstellen möchte, auch mal im einstelligen Mikrometerbereich, dann greift man doch eher auf so ein Verfahren zurück. Wir haben auch letztes Jahr erstmals die FDM-Technologie vorgestellt, also aus dem Filament oder aus dem Granulat direkt. Das Verfahren ist jetzt kommerziell noch nicht verfügbar. Also kommerziell verfügbar ist im Moment Stereolithografie, DLP und 2-Photon-Lithografie.
Aber Sie sagen, in der Entwicklung ist auch ein Filament. Filamentdrucker kann man mittlerweile in jedem Discounter kaufen oder regelmäßig auch beim Discounter kaufen. Heißt das, dass demnächst auch Privatleute mit ihrem Material Bauteile herstellen können?
Das sind, glaube ich, fast zwei Fragen. Also man kann auf jeden Fall mit Standard 3D-Drucker, und wenn wir jetzt mal bei der Stereolithografie bleiben, das sind keine Spezialdrucker. Wir haben Kunden, die setzen sehr, sehr kostengünstige Stereolithografie-Systeme oder so DLP-Systeme ein, die man dann im 1.000-Euro-Bereich, mittlerweile im mehreren 100-Euro-Bereich kaufen kann. Man braucht natürlich immer noch einen Ofen. Ja, also das ist etwas, weil wir sind auf den Business-to-Business-Markt fokussiert. Man braucht einen Ofen, um den Binder zu entfernen. Man braucht dann einen Hochtemperaturofen, der bis 1300 Grad geht, um die Quarzgläser zu sintern. Deswegen sehen wir die Anwendung schon vor allem im Business-Bereich und im akademischen und jetzt weniger im Privatgebrauch. Aber prinzipiell kann man diese Systeme verwenden. Ja. Man sollte vielleicht ein bisschen darauf achten, dass sie materialoffen sind. Da gibt es auch einige Systeme, die sehr geschlossen sind. Die würden wir dann jetzt nicht empfehlen.
Vorausgesetzt, der Nutzer hat einen guten Stereolithografie-Drucker oder einen guten DLP-Drucker. Welche Auflösung ist dann möglich? Was sind die feinsten Strukturen, die Sie herstellen können?
Mit Stereolithografie, diese Drucksysteme haben mittlerweile meistens so eine Pixelauflösung von so 50 Mikrometern. Dann liegt die Auflösung, sag ich mal, der realen Komponente, wie auch bei den Kunststoffen, meistens irgendwo so bei plus minus 200 Mikrometer. Wenn es jetzt deutlich kleiner werden soll, dann gibt es Mikrostereolithografie-Systeme. Da kommt man dann auch schon mal in den einstelligen Mikrometer-Bereich runter. Oder eben die Zwei-Photonen-Lithografie. Da kriegt man dann sehr, sehr hohe Auflösungen und auch sehr, sehr gute Oberflächenqualitäten realisiert.
Wir sprachen eingangs von Lab-on-a-Chips, also mikrofluidischen Systemen. Mhm. Die haben winzig kleine Kanäle. Mhm. Wie stellen Sie die mit Ihrem Verfahren her? Wie kann ich einen Kanal abdecken, ohne dass der Kanal wieder vollläuft?
Mhm. Also wenn es in die größere Stückzahl geht, machen wir das mit Spritzguss. Da wird dann im Endeffekt der offene Kanal einmal gespritzt und das Deckelsubstrat wird dann beispielsweise extrudiert oder auch mittels Spritzguss hergestellt und dann laminieren wir den offenen Kanal im Kunststoffzustand. Das heißt, das ist ein großer Vorteil im Vergleich zur klassischen Glastechnologie, wo sowas bei hohen Temperaturen stattfinden muss. Das muss immer im Reinraum gemacht werden. Da gibt es dann so Verfahren wie das Fusion Bonding, das findet bei 1000 Grad statt. Das können wir bei 100 Grad Macht durchführen, indem wir es im Kunststoffzustand laminieren und anschließend im Ofen die Umwandlung passiert. Das heißt, das Bauteil weiß nachher auch nicht mehr, dass da mal eine Grenzfläche war. Wir haben noch ein Verfahren entwickelt, das haben wir Sacrificial Template Replikation genannt. Das ist, wenn man jetzt wirklich verrückteste dreidimensionale Kanäle auch bis in den einstelligen Mikrometerbereich in Quarzglas herstellen möchte. Da haben wir beispielsweise mit einer Zwei-Photonen-Lithografie ein Kunststofftemplat gedruckt. Dieses wurde in die Glasomermaterialien eingebettet und während der Entbinderung wird jetzt nicht nur der Binder entfernt, sondern auch dieses Kunststofftemplat. Und nach dem Sintern enthält man dann die inverse Struktur in Quarzglas, was es erstmals möglich macht, wirklich völlig frei dreidimensionale Mikrometerkanäle in Quarzglas herzustellen.
Bevor wir den Ofen einschalten, bevor gesintert wird, haben wir ja die, wie Sie haben es gesagt, die sogenannten Grünteile. Mhm. Kann man die mechanisch nachbearbeiten? Wenn ja, wie und womit?
Ja, genau. Die verhalten sich so ein bisschen wie in so ein Stück Plexiglas. Und wir haben fast alles getestet, glaube ich, was das Maschinenbauerherz begehrt. wir haben die Materialien schon auf die Fräsmaschine gespannt, auf die Drehmaschine gebohrt, mit dem Laser bearbeitet, mittels Prägeverfahren strukturiert. Das geht alles mit klassisch Kunststofftechnik. Kann man sehr einfach nachbearbeiten. Eine Glasomer-Mitarbeiterin hatte die Materialien auch mit dem Messer mal geschnitzt. Das heißt, man kann damit auch Kunst machen, wenn man künstlerisch begabt ist.
Das heißt, diese Grünteile sind durchaus mechanisch schon belastbar. Sie zerfallen nicht sofort, wenn ich sie aus dem Drucker nehme.
Absolut, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Genau. Ja. Die sind sehr, sehr stark belastbar, die können Sie wie ein Kunststoff bearbeiten, die können Sie bohren, da muss man auch nicht besonders aufpassen. Also das ist was anderes, wie wenn man jetzt einen Glaskörper bohren würde oder wo man dann schon Spezialequipment benötigt.
Okay, dann kommen wir zum Sintern. Mhm. Auf welche Temperaturen stelle ich den Ofen ein?
Bei den hochreinen Quarzgläsern auf 1300 Grad. Das heißt, deutlich unterhalb der Schmelztemperatur. Also Quarzglas schmilzt normalerweise bei so 2000 Grad. Mhm. Und man ist immer so ungefähr Faktor 0,7 Daumenregeln unterhalb der Schmelztemperatur.
Das klingt für mich unglaublich. Wie kann Sie sind unterhalb der Schmelztemperatur. Mhm. Wie kann Ihr Quarzglas dann trotzdem eine Dichte von 100% haben, voll transparent sein, also von klassisch hergestelltem Quarzglas nicht zu unterscheiden sein. Das leuchtet mir noch nicht ein. Können Sie es bitte mal genau erklären, warum das so ist?
Ja, das liegt ein bisschen an den Materialien und den Partikeln. Das ist ein sogenannter Sinterprozess. Das heißt, da liegen Partikel mit einer gewissen Oberfläche vor und die ist sehr, sehr, sehr hoch bei unseren Materialien. Also unsere Partikel weisen eine Oberfläche von ca. 50 Quadratmetern pro Gramm und noch höher auf. Und wenn man jetzt die Temperatur erhöht, die Natur möchte diese Oberflächen immer minimieren. Das kennt man, wenn man zwei Wassertropfen nebeneinander legt und die nah genug aneinander bringt, dann ziehen die sich zusammen. Und das passiert bei uns auch. Nur mit 50 Quadratmetern pro Gramm mit einer sehr, sehr hohen Motivation. Und wenn man jetzt diese Temperatur hoch genug fährt, dann fangen diese Partikel an, erst solche sogenannte Hälse auszubilden und ziehen sich dann zusammen. Und durch dass wir diesen Füllgrad so hoch haben und diese Oberflächen so groß sind, erreichen wir auch wirklich hundertprozentige Dichte, was ein großer Unterschied zur Keramik oder zu den Metallen ist, wo man meistens dann irgendwo bei 99,x oder sogar noch weit drunter landet. Und wir brauchen einfach diese hundertprozentige Dichte, weil bei uns wäre 99,x% wäre halt ein Milchglas, das ein bisschen so aussieht wie so eine Badezimmertür.
Okay. Jetzt haben Sie es gesagt, die kleinen Partikel, die ziehen sich zusammen. Das heißt, während des Sinterprozesses schrumpft das Bauteil, richtig?
Genau, ja.
Schrumpft es in alle Richtungen gleich?
Genau, ja, der Schrumpf ist isotrop. Den kann man sehr, sehr genau berechnen in Abhängigkeit des Pulverfüllgrads. Das liegt einfach daran, dass unsere Partikel perfekt sphärisch sind, die wir dafür einsetzen. Das heißt, es gibt keine Ausrichtung der Partikel während der Prozessierung.
Okay, das heißt, Sie machen, wenn Sie ein Produkt erzeugen wollen mit, was weiß ich, einer Breite von 30 μ, dann und einer Höhe von 30 μ, dann geben Sie einfach einen Aufschlag in beide Richtungen auf und am Ende kommt genau das raus, was ich haben will.
Genau. Im 3D-Druck ist es wirklich ganz einfach. Da wird einfach das CAD-Modell dann um diesen Faktor größer skaliert. Meistens sind so circa irgendwo zwischen 15-20%, je nachdem, wie hoch der Füllgrad ist. Im Spritzguss wird eben die Form einmalig dann größer direkt hergestellt.
Okay, lassen Sie uns mal kurz über Geld reden. Was kosten denn Ihre Wundermaterialien, die Glasomere?
Wir sind klassisch ein Glaskomponentenhersteller. Das heißt, unsere Produkte sind eigentlich die Glasbauteile hinten raus. Es gibt eine einzige Ausnahme, das sind die Stereolithografie-Materialien. Die verkaufen wir für Forschungszwecke. Da liegt dann der Preis bei 750 Euro für 500 Gramm. Aber im Klassisch sind wir eigentlich Glaskomponentenhersteller, das heißt, wir stellen Glasbauteile mittels 3D-Druckverfahren und seit Anfang dieses Jahres jetzt auch mittels Spritzguss her.
Okay, das heißt, die Kunden geben Ihnen was für Dateien? Sind das klassisch 3D-Druckdateien, CAD-Dateien? Was bekommen Sie von den Kunden?
Genau, also im 3D-Druckbereich kriegen wir CAD-Dateien, meistens STL-Files dann bekommen die Kunden die fertigen Glasbauteile zurück. Im Spritzgussbereich dreht man meistens ein paar Iterationen mehr. Da wird ja erstmal noch ein Formwerkzeug gebaut. Da bekommen wir meistens technische Zeichnungen. Da sind auch die Toleranzen meistens etwas enger.
Klar. Können Sie uns Kunden verraten?
Ich kann ein bisschen was zur Bandbreite sagen.
Gerne.
Wo die Kunden herkommen. Ich sage mal, ein sehr, sehr großer Schwerpunkt, gerade in der Replikation, liegt natürlich im Bereich der Optik. Das sind kleinste Linsenelemente, wo man einfach mit Schleifprozessen nicht mehr hinkommt. Die von Ihnen angesprochenen Lab-on-a-Chip-Systeme sind ein weiterer Markt, in dem wir tätig sind. Das geht aber sehr breit. Also wir merken schon, dass auch das kommt aus dem Automotive-Bereich teilweise, das kommt aus dem Schmuck-Bereich. Das kommt aber auch, wenn wir jetzt über 3D-Druck hier sprechen, oftmals aus dem Glas-Prototyping, wo es im Moment gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Also wir haben unglaubliche Mengen an Parfumflaschen, Containerflaschen 3D gedruckt in den letzten 2 Jahren, wo es einfach sehr wenig Möglichkeiten gibt, in geringen Stückzahlen überhaupt mal Glasbauteile auf den Tisch zu stellen. Das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Aber man muss schon sagen, ein großer Schwerpunkt ist im Hightech-Bereich, wie gesagt, Optiken und Fluidikbauteile.
Das heißt, wir sprechen aber tendenziell grundsätzlich von eher kleinen Losgrößen, richtig?
Genau, bis letztes Jahr ja. Bis dahin haben wir vor allem mittels 3D-Druck hergestellt und da haben wir auch gesagt, wir machen nicht mehr wie 1000 Bauteile ungefähr. Es kommt ein bisschen auf die Komplexität drauf an. Das war auch ein bisschen der Kerntreiber für die Spritzgusstechnologie, wo teilweise die Stückzahlen natürlich sehr, sehr viel größer sind. Das bauen wir jetzt gerade auf, sind jetzt im Dezember umgezogen. Erstmal in größere Produktionsräume, haben jetzt große Produktionshallen hier in Freiburg und bauen jetzt die Spritzgusstechnologie hier aus. Und dann werden auch die Losgrößen natürlich deutlich größer werden.
In diesen Produktionshallen, was steht da drin? Wie viele Spritzgießmaschinen, wie viele 3D-Drucker haben Sie?
Im Moment steht da vor allem eine riesengroße Baustelle. wir haben, der 3D-Druckpark ist groß. Wir haben 10 unterschiedliche Stereolithografie 3D-Drucker bei uns im Haus. Das ist noch in der alten Produktionsstätte. Der Spritzguss wird jetzt erst aufgebaut. Wie gesagt, die Maschinen kommen im Laufe des Jahres. Geht Stück für Stück voran.
Ja, gibt es Wettbewerber für Ihre Technologie?
Für die Technologie, da sind wir sehr einzigartig. Wir haben die Technologie auch sehr, sehr breit patentiert. Wir haben aber natürlich, wir konkurrieren natürlich mit der klassischen Glasherstellung. Wir konkurrieren auch teilweise und wir merken auch, dass wir da konkurrenzfähig werden mit der Kunststoffherstellung, wo eben heutzutage Kunststoffbauteile eingesetzt werden, man aber eigentlich lieber ein Glasbauteil hätte. Ja. Zum Beispiel die Smartphone-Linsen, die Sie angesprochen haben. Keiner käme auf die Idee, eine klassische Kameraoptik aus einer Kunststofflinse herzustellen. Man macht es nur, weil man einfach die Skalierung derzeit nicht realisieren kann mit klassischer Glastechnologie. Und da konkurrieren wir natürlich mit einem sehr breiten Feld, aber technologisch sind wir sehr einzigartig.
Okay, da öffnen sich aber große Geschäftsmöglichkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn Sie an vielen Stellen Kunststoff durch Glas ersetzen. Boah, großer Markt. Wo steht das Unternehmen Glasomer in 5 Jahren?
Genau, also wir werden jetzt im nächsten Schritt die Spritzgusstechnologie ausbauen, werden mit kleineren Serien erstmal beginnen, aber in 5 Jahren sehen wir uns schon auch als Hersteller von Großserien im komplexen Glaskomponentenbereich.
Hatten Sie die Mitarbeiterzahl aktuell genannt?
Noch nicht. Wir sind im Moment 8 Leute.
Okay, und in 5 Jahren könnten es sein, wie viel?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht reden wir in 5 Jahren nochmal. Wir suchen im Moment eine chemisch-technische Assistentin oder Assistentin. Das heißt, vielleicht bis Februar sind wir dann schon 9. Falls hier jemand zuhört, gerne melden.
Okay. Bevor Sie die Werbetrommel noch weiter rühren, kommen wir zur Schlussfrage. Auf welches Bauteil, das mit Ihrer Technologie gedruckt wurde, sind Sie besonders stolz und warum?
Da bin ich natürlich befangen, aber ich glaube, es gibt so 2 Bauteile, die mich sehr, sehr glücklich gemacht haben. Das war die erste Glasscherbe, die jemals transparent geworden ist. Die war noch weit von dem Stand weg, wo wir heute sind. Das war so ein Klotz, der war eigentlich weiß und hatte nur am Rand so einen leicht transparenten Schimmer. Das war so das erste Mal, wo wir das Gefühl hatten, das könnte auch nur annähernd funktionieren, was wir da uns überlegt haben. Mhm. Und im 3D-Druck war das Äquivalent die Brezel, die auch sehr weit um die Welt gegangen ist. Nicht, weil die eine besondere Funktion hätte, das war einfach das erste Mal, dass der 3D-Druck von Glas funktioniert hat. Und da waren wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich drüber.
Okay, prima. Vielen Dank, Herr Dr. Kotz-Helmer. Das war spannend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank für das nette Interview.
So, liebe Hörer, So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 34. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.